Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem Film-Podcast mit den zwei Meinungen, die euch brennend interessieren. Vor allem heute mit einer, ja, wieder mal sehr delikaten Filmauswahl, möchte ich behaupten. Und an meiner Seite natürlich im Online-Studio der liebe Matze.
Guten Tag.
Na. Ja, ich meine, ich greife da nicht zu viel vorweg, oder? Ich meine, die heutige Filmkombination ist wieder mal, die gibt's halt nur bei uns.
Ja, ich möchte bezweifeln, dass irgendeine anderen Podcast das genauso machen. Ich find's nur immer schön, wenn man sagt, unsere Meinung interessieren Leute. Also es scheint ja so zu sein, es gibt Leute, die das hier hören, aber irgendwie finde ich es immer noch ein bisschen absurd. Aber schön, es ist schön.
Ja, ich glaube, das ändert sich auch nie beim Podcasten, oder? Dass man merklich merkt, dass Menschen Märklin interessiert, wenn man hier über Quatsch erzählt. es ist sehr schön, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, heute zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wobei manche Stimmen, ohne jetzt wertend zu werden natürlich, manche Stimmen behaupten, dein Film wäre ja auch sowas wie ein moderner Klassiker. Sowas also wie mein Film tatsächlich in der Filmwelt anerkannt ist. Also vielleicht so in 50 Jahren ist dein Film das, was mein Film heute ist.
Ich finde es auch schon super, wie du jetzt schon gegen den Film, den du mir gegeben hast, schießt. Das ist großartig.
Das mache ich gar nicht. Ich habe doch gesagt, ich mache das nicht wertend.
Dein süffisanter Unterton.
Niemals. Das würde ich niemals tun. Ich arbeite nicht zwischen den Zeilen. Wir sind ja nicht bei Scream. Ich habe ja nur gesagt, manche Leute sagen.
Mehr habe ich
nicht gesagt, aber was manche Leute sagen, ist es auch egal. Mich interessiert, was du sagst, Matze. Willst du anfangen mit deinem Film?
Nein. Nein, alles gut. Ich rede heute über Spring Breakers aus dem Jahre 2012.
Das hier war mein Traum. Und ich habe ihn wahr werden lassen. Den verfickten amerikanischen Traum, versteht ihr? Das hier ist mein abgespaceter Traum, Leute. Dieser ganze Scheiß hier. Zieht euch meinen Scheiß rein. Ich hab Shorts in jeder abgefuckten Farbe. Ich hab Designer-T-Shirts. Ich hab goldene Patronen. Gottverfickte Vampire.
Regie geführt hat Harmony Korine, ist ein Mann. Ich finde, Harmony ist ein merkwürdiger Vorname.
Ich denke jedes Mal, wenn ich den Namen lese, dass es eine Regisseurin ist. Aber ja, ist ein Mann, genau.
Ja, cool Story, Bro. Im Cast haben wir Selena Gomez. Hab mal nachgeguckt, die hat in letzter Zeit eher wenig gemacht. Interessanterweise aber noch einen Film mit James Franco, wo er auch Regie geführt hat. Der ist nämlich auch in diesem Film vertreten. Dann haben wir Vanessa Hutchins, bestens bekannt aus High School Musical. Andrea erinnert sich mit Wonne. Ashley Benson, die kennt man in erster Linie aus Pretty Little Liars. Das heißt, man hat mit Selena Gomez und Vanessa Hutchins hier Disney-Darstellerin Ashley Benson, eine aus einer Teenie-Serie. Und man hat Rachel Corrine, die Frau des Regisseurs, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Ja, sie spielt auch mit.
Sie nimmt teil. Ich war mal ganz kurz, ich habe mir jetzt auch noch mal geguckt, im Zuge der Vorbereitung, weil ich mir dachte, ja komm, wenn Matze da noch mal durch muss, muss ich auch noch mal durch, weil ich habe eben auch seit 2012, 2013 nicht mehr gesehen gehabt. Und ich war dann auch, als ich mal gelesen hatte, dass die Rachel Corrine halt die Frau von ihm ist, war ich erst so, Moment, warte mal, der Film ist 9 Jahre alt, die sieht aus, ob sie in dem Film 12 ist oder sagen wir mal vielleicht 16. Wie alt war die, als sie geheiratet haben? Ich hatte ganz kurz Angst, dass da irgendwelche dubiosen Dinge an den Start kommen, aber nein, sie war selbst zu dem Drehzeitpunkt, glaube ich, schon 24 oder so. Sie sieht deutlich, also überhaupt die Darstellerinnen sehen auch deutlich aus, ausgenommen vielleicht mal von Selena Gomez, sehen im Film deutlich jünger aus, als sie eigentlich sind.
Ja, ich finde, Selena Gomez hatte immer sowas irgendwie ewig Jugendhaftes. Dementsprechend war das, ja.
Ja, aber sie war so quasi die Einzige im Cast, die auch wirklich so ungefähr noch in ihrem Alter war beim Dreh. Alle anderen tun so, als ob sie irgendwie 17 wären, sind aber beim Dreh schon 23, 24.
Den Film gibt es auf DVD und Blu-ray ab 18 ungekürzt zu kaufen. Zu streamen nur auf Mubi, die Plattform für, ja, Connoisseure, kann man glaube ich sagen. Also es ist schon eher Arthouse, was da läuft. Und TV Now, dem Streamingdienst vom RTL.
Da habe ich ihn geguckt.
Hättest du mir das nicht vorher sagen können, dass es den da gibt? Ich habe den jetzt bei Amazon Prime geliehen auf Englisch.
Ach so, und sorry, ich wusste, dass du TV Now hast. B, ich dachte, du checkst auch immer hier schön Just Watch, weil da ist er nämlich auch dran direkt gelistet unter RTL.
Nee, ich habe immer bei Wer streamt ist geguckt und ich glaube, die haben TV Now nicht drin.
Deswegen Tipp, geh mal auf Just Watch.
Hätten wir es auch geklärt. Ja, TV Now, ich habe einen Account für die Arbeit, obviously.
Ich habe einen privaten, ich schäme mich nicht. Tschüss.
Die haben ein erstaunlich breites Programm.
Ist so. Ist genau wie Join. Ja. Die Filme aus Join ist der einzige Streaming-Kanal-Anbieter in Deutschland, der alle Scream-Filme hat. Nur so als Beispiel. Da findet man nicht mal echt ein paar Perlen, wo man denkt so, ach krass.
Der Film hat auf Letterboxd, auf IMDb eine 5,3 und auf Letterboxd eine 2,9. Also recht nah beieinander auf den jeweiligen Wertungsskalen. Meine Erwartung. Ich habe hier als Kurzerwartung plumpe Bilder, aber hey, Gesellschaftskritik. Denn was du ja auch schon beim letzten Mal gesagt hast und was man auch durchaus mitbekommt im Online-Diskurs, dass dem Film häufig nachgesagt wird, die ihn schlecht finden, verstehen ihn nicht, weil es geht ja nicht nur um Spring Break und Party, sondern hier werden ganz andere Dinge kritisiert oder angesprochen. Und dementsprechend war ich auf einen verkopften Film gefasst, der allerdings dann halt zum Spring Break in den USA spielt und dementsprechend Partys zeigt. Yay, cool. Zum Inhalt aus der OFDB vorgelesen, die Inhaltsangabe kommt von Bubimann. Weil die vier College-Studentinnen Faith, Candy, Britt und Cotty nicht genügend Geld haben, um zum Spring Break nach Florida zu reisen, beschließen sie kurzerhand, ein Diner auszurauben. Mit Erfolg. Der währt jedoch nicht lange, denn ihre Alkohol- und Drogenexzesse enden schließlich im Knast. Die Bekanntschaft mit dem schrägen Vogel Alien, der ihre Kaution bezahlt, setzt eine kriminelle und gleichermaßen hypnotische Beziehungsspirale in Gang. Der Film beginnt schon relativ offensiv. Und zwar sieht man bereits, ist das Erste, was man sieht, sind Party-Szenen vom Spring Break, unterlegt mit Skrillex. Und da ist mir auch aufgefallen, Mensch, den gab es ja auch mal. Und
ja, in der Zeit war er halt auch wirklich noch so angesagt.
Ich musste auch ein bisschen grinsen, weil 2012 war ich das letzte Mal bei Rock am Ring. Und da hatte ich abends dann die Überlegung, gehe ich zu Mastodon oder zu Skrillex um 2 Uhr morgens. Und ich habe mich fürs Zelt entschieden, weil ich einfach zu fertig war von dem gesamten Tag.
Ich hab Skrillex mal tatsächlich live gesehen in Köln zu einer Zeit, wo er wirklich noch niemanden kannte, wo er so 2-3 Free Tracks draußen hatte damals, so 2007, 2008 oder sowas, für 12 Euro.
Ja, geil. Da ist eine Sache ganz wichtig aufgefallen. Wie gesagt, das war die Zeit des Dubsteps und Lotti, meine Hündin, hasst Dubstep, die war immer mega verwirrt, die saß neben mir auf der Couch und immer, wenn irgendwie ein Dubstep-Sound kam, sie war so, was soll die Scheiße und ist wieder eingeschlafen.
So ging es mir auch.
Und kurz darauf lernen wir schon die ersten Protagonistinnen kennen, nämlich die Figuren von Ashley Benson und Vanessa Hutchins. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, ihre Figurennamen rauszusuchen, denn der Film legt es sehr, sehr darauf an, dass ist eben genau diese Schauspielerinnen sind. Denn der Film möchte provozieren. Um jeden Preis. Und deswegen lässt er dann Disney- oder Teenie-Darstellerinnen, Bekannte, Überfälle machen und Koks schnüffeln. Oder wie in diesem Fall, die beiden werden sofort innerhalb von 2 Sekunden als sexhungrige, ich weiß nicht, also eigentlich müssen es ja Studentinnen sein. Weil Spring Break ist ja in erster Linie für Studenten. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall malen sie I Want Penis auf ihrem Blog und Vanessa Hutchins tut so, als ob sie den Phallus in den Mund nehmen würde. Und kurz darauf lernen wir die Figur von Selena Gomez kennen. Die ist in einer Kirchengruppe, die, ja, es ist nicht wirklich katholisch oder protestantisch, sondern scheint irgendwie so eine Splittergruppe zu sein. Und sie wird auch sehr schnell charakterisiert, weil sie ist da. Sie trägt auch, ich weiß nicht, ob schon zu dem Zeitpunkt eine Kreuzkette. Sie klatscht aber nicht mit bei den Kirchenliedern, wie alle anderen. Und der ihr Pastor oder der Pfarrer, wie auch immer man das nennen möchte, der redet auch die gesamte Zeit von Temptation, Versuchung. Wo ich mich ein bisschen an Walk Hard erinnert, gefühlt habe, den Anfang.
Ein bisschen, ja.
Mit den Temptations. Und ja, man lernt dann noch die Figur von Rachel Corrine kennen. Die ist ja auf einer Party, wenn ich mich nicht irre, und auch da schon halb nackt. Und das kann ich schon mal sagen. Ich fand es auch mit dem Wissen, dass es die Frau des Regisseurs ist, enorm unangenehm, wie häufig sie nackt im Bild war. Oder halt halb nackt. Gerade weil ihre Figur im kompletten restlichen Konstrukt dieses Films einfach komplett überflüssig ist. Sie steuert nichts zur Story bei, sie ist hin und wieder mal irgendwo da und ansonsten ist diese Figur nur da, um irgendwie sich halb nackt auszuziehen oder ja, hin und wieder anscheinend Männer so halb zu verführen. Whatever. War mir irgendwie suspekt und ich fand es immer merkwürdig, wenn sie aufgetaucht ist. Und wie wir das eben gerade schon gehört haben, die Mädels haben nicht genug Geld, um zum Spring Break zu fahren. Sie wollen da allerdings unbedingt hin. Denn dort, wo sie wohnen, es wird nicht näher genau erläutert, ist ja tote Hose. Da ist relativ wenig und sie wollen unbedingt etwas anderes sehen. Also überfallen sie einen Diner und haben dabei einen ziemlichen Adrenalinschub. Das sind vor allen Dingen die Figuren von Ashley Benson und von Vanessa Hutchins. Selena Gomez fährt, glaube ich, den Fluchtwagen. Und da ist schon mal so eine Sache, wo ich mir denke, okay, kannst du vielleicht irgendwie draufschieben, dass die nicht so helle sind? Aber vorher koksen die halt wie die Großen. Und das ist so eine Sache, wenn du genügend Geld hast für Koks, sollte ein Ticket mit einem Bus nach Florida nicht unbedingt das Problem sein. Natürlich könnte man jetzt auch schon argumentieren, ja ha, aber das ist ja die Message des Films, weil es gibt halt andere Prioritäten. Die Unterhaltung kommt vor den wichtigeren Sachen und das eigene Wohl ist das allerhöchste Gut für diese Person. Dem entgegne ich, kann sein, ist trotzdem dumm im Drehbuch. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Bin ich komplett bei dir. Also man sieht ja jetzt noch nicht so viel von ihrem Leben, aber sie wirken jetzt insgesamt jetzt nicht, als ob sie kleine arme Schlucker sind irgendwie. Von daher, ja, gebe ich dir recht. Also solche Indizien natürlich wie Drogenkonsum deuten darauf hin, dass sie irgendwie daran gekommen sein müssen. Oder sie haben es halt irgendwie anders organisiert, was nicht gezeigt wird. Aber ja, wie gesagt, wird jetzt nicht so viel ausgearbeitet dazu. Es wird aber auch nicht explizit gesagt, dass sie jetzt halt super arm sind oder so. Also gebe ich dir recht. Also ich meine, klar, also dahin fahren ist ja auch nur eine Sache. Brauchst ja auch keine Kohle für Party und so und ja, Hotel ja. Und ne, klar. So, aber So ganz glaubhaft ist es am Anfang nicht, das stimmt.
Aber es ist halt auch mehr ein Drehbuch-Gimmick, um Sachen vorzubereiten.
Total, vor allem natürlich ist es halt so, es gibt ja gar keinen Mittelweg dazwischen. Also die Konsequenz direkt daraus zu sagen, wir kommen nicht zum Spring Break, weil wir das Geld nicht haben, ist direkt, wir überfallen jemanden. Also da ist ja auch, also das ist ja schon komplett abgehoben, weil sie werden jetzt ebenso auch nicht eingeführt als krasse Verbrecherinnen, sondern einfach irgendwie normale Girls. Da gibt's ja gar keine Fallhöhe mehr dazwischen. Ja, ist ja einfach so, okay, wir brauchen Geld, wir überfallen jemanden. Das ist direkt klar.
Ja.
So, ne, so werden sie direkt eingeführt.
Und das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob der Film wollte, dass man mit den Figuren mitfiebert. Wenn er das wollte, verfehlt er das um Meilen. Und dann Thema Dialoge. Ich habe den Film auf Englisch gesehen, weil du es mir gesagt hattest, weil auf Deutsch soll er viel schlimmer sein. Man hat fast durchgängig solche schönen Sätze wie "It makes", also sie stopfen sich dann das Geld sonst wohin. "It makes my pussy wet, it makes my tits look bigger." Geld und Sexualität, ein großes Thema in diesem Film generell, aber die Dialoge, die daraus entstehen, sind halt, wie sagt man so schön in diesem wunderbaren Denglisch, in Anführungszeichen, cringe.
Cringe. Voll.
So ist es halt, die Mädels haben nicht mehr als das und sie brauchen es halt, um sexuell erregt zu werden. Und dann geht es halt mit dem Partybus nach Florida. Und hast du mal beim Partybus genau drauf geachtet, was da so für Menschen drin sitzen?
Partymenschen? Oder was meinst du?
Vorne sitzen irgendwie 3 oder 4 ältere Personen. Da habe ich wirklich gelacht. Weil ich nicht weiß, ob sie einfach irgendeinen random Bus genommen haben und gesagt haben, hey, wir müssen hier drin mal kurz eine Partyszene machen. Weil die sind da komplett, also, die passen
Ach, krass, da überhaupt okay, nicht rein. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Es war ganz witzig.
Vielleicht aus Versehen irgendwie die Kaffeefahrt erwischt.
Ja, irgendwie so, so wirkte das irgendwie so ein bisschen. Das war ganz lustig. Und dann sind sie beim Spring Break. Und da machen sie das, was man beim Spring Break so macht. Sind am Strand, feiern und trinken. Und besuchen ein Konzert von weirden Rappern. Hören Musik. Und das muss ich halt sagen, die Mucke ist halt cool. So, also sie tut genau das, was sie soll, nämlich ordentlich Bock auf Party machen. Geilo. Dann gibt es wieder so einen kleineren Bruch in dem Ganzen, in den ganzen Partysequenzen. Da stehen sie zu viert abends irgendwie an der Tanke, singen einen Song von Britney Spears. Ich erinnere mich gerade nicht an welchen. Und reenacten diesen Überfall. Und Vanessa Hudgens und Ashley Benson nehmen dann Selena Gomez als Opfer sozusagen und "Get on your fucking knees", ein Satz, der in diesem Film inflationär verwendet wird. Und da merkt man halt, okay, irgendwie ist das alles weird für diese Personen.
Und dann habe also später ist es ja der Everytime, singen sie den da auch oder
was? Nee, das war ein anderer
Britney-Song. Okay.
Ich bin der Meinung, das war ein anderer Britney-Song.
Okay.
Und dann habe ich mal geguckt, ah ja, der Film geht ja jetzt schon relativ lange. Mal sehen, was noch so passiert. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, das waren 30 Minuten. Der Film ist enorm langatmig. Die Mischung aus diesen Ausbrechen, aus diesen Party-Sachen und den Party-Szenen an sich führt dazu, dass der Film sich anfühlt wie Kaugummi. Über weite Strecken. Das ist ein bisschen ein Problem. Warum dann später? Und zwischendurch drin haben wir noch ein Telefonat, das Selena Gomez führt. Ich bin der Meinung, mit ihren Eltern. Das wird auch nicht so ganz klar. Oder sogar
nee, mit ihrer
Oma, ihrer
Großmutter.
Und ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Das macht nämlich auch keinen Sinn.
Na?
Weil sie immer sagt, nächstes Jahr kommst du dann mit. Wo ich mir denke, welche Oma will denn zum Spring Break?
Ja, das habe ich so interpretiert, dass sie das halt nur sagt, um ihre Oma zu beruhigen. Und sie sagt ja aber auch die ganze Zeit, oh, wir haben hier so tolle Freunde kennengelernt. Und es ist alles, was ich immer wollte, bliblablub. So hatte ich das interpretiert, dass sie eigentlich nur ihre Oma beruhigen wollte. Was dann
konträr. Ja, bestimmt, aber halt wie gesagt, also auch die Oma wird halt wissen, was der fucking Spring Break ist. Und deswegen, dass sie immer am Telefon, das wiederholt die ja ständig immer so von wegen, ah, nächstes Jahr kommst du dann mit und so. Wo ich mir denke, hä?
Da geht das dann konträr so ein bisschen zu dem, was ja auch Leute dem als Interpretation andichten, dass die für diese Generation, was ist das, Generation Y, die da gezeigt wird, auf jeden Fall die mit MTV aufgewachsen sind in Zeiten von Sendungen wie Room Raiders, wie I Bet You Will und so weiter und so fort, alles, was dazu gehört, dass die halt eigentlich nur diese Party- und Saufenkultur als das wirkliche Leben ansehen. Wenn jetzt allerdings Selena Gomez da steht und sich denkt, ja, und wir haben hier Freunde kennengelernt und ihre, aber damit irgendwie ihre Oma belügt, finde ich, unterwandert das diese Interpretation so ein bisschen. Aber naja. Es kommt dann zu dieser Party, wo enorm viel gekokst wird und wo ich mich, wo die Polizei das Ganze raidet, wo ich mich frage, meine Fresse, da waren 10.000 Leute, warum werden nur 5 Leute festgenommen?
Ja, und warum genau das Zimmer?
Warum genau das Zimmer? Warum genau diese Mädels? Auch hier macht sich das Drehbuch das einfach viel zu leicht.
Da habe ich mir jetzt beim dieses Mal gedacht, so von wegen, ja, okay, vielleicht waren sie denen tatsächlich auf den Fersen wegen dem Überfall in der Heimat und haben das dann quasi weitergegeben, weil sie die getrackt haben. Das könnte ich mir höchstens vorstellen.
Wurde ja, aber es wird ja zu keiner Sekunde erwähnt.
Nee, wird aber nicht gesagt, genau.
Und das ist halt auch
das. Wird ja auch nicht verhandelt. Sie sind ja kurz vor Gericht, hat nur gesagt, Spring Break ist nicht dafür, da Drogen zu konsumieren. Tschüss. Also von daher kannst
du es eigentlich. Sie haben halt schon eine also harte Kaution,
die dann ja bezahlt. Ja, klar, aber es wird in keinem Ton vor diesem Court gesagt, dass es was mit diesem Überfall zu tun hat. Kein einziges Mal. Also kann es eigentlich nicht sein.
Und was die Mädels halt überhaupt nicht verstehen können, warum sie verhaftet werden. This is not supposed to happen. We didn't do anything wrong. We try to find out who we are. Ihr habt illegale Substanzen konsumiert. Ihr dummen Schnepfen. Auch hier wieder so richtig sympathisch. Kann man die eigentlich nicht finden? Dann geht es weiter, dass Alien, gespielt von James Franco, sie rausboxt und sie an, ja, an seinen Freundeskreis ranführt. Er als Rapper hat merkwürdige Freunde und ein Apartment voll mit Waffen. Und die Dialoge sind nicht gut. So eine Sätze wie I want you to know that I like you so much sind an der Tagesordnung. Man merkt halt ab der ersten Sekunde, an der James Franco da ist, dass er der beste Schauspieler von allen ist. Zugegeben, die Mädels haben sehr eindimensionale Rollen. Weil sie sind ja die Mädels, die raus aus der Stadt wollen und Party machen und dann, ja, mit ihren Ängsten konfrontiert werden und so weiter und so fort. Aber keine davon ist irgendwo, also keine davon hat mich richtig gegriffen. Und James Franco zieht halt die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, die gesamte Zeit, die er da ist. Das liegt vielleicht auch an seiner Figur, weil die halt so weird ist. Aber man hat halt, oder ich habe halt den schauspielerischen Unterschied schon dann doch deutlich bemerkt. Und dann kommt halt die Szene in diesem Snooker-Café, wo Alien Selena Gomez sehr eindeutige Avancen macht und sie sagt, I don't feel comfortable, ich möchte hier weg. Es ist mir egal, ob ihr jetzt hier bleibt, ich verpisse mich. Und da habe ich mir überlegt, hat Selena Gomez extra so eine Klausel im Vertrag gehabt, dass sie diejenige ist, die am wenigsten in diesem Film zu sehen ist?
Ich weiß nicht. Oder wenigsten Preis geben muss von sich?
Ja. Naja, sie ist ja auch schon die ganze Zeit im Bikini da am Rumdödeln.
Ja, aber sie muss nicht mit James Franco bumsen. Also.
Ja. Und das ist halt, sie ist dann raus, weil sie ist ja die Christin und hat gekokst und ja. Ne?
Für mich wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich eine der dümmsten Entscheidungen des ganzen Films.
Sie rauszunehmen?
Weil du dir, total. Weil du dir ja damit eigentlich gerade genau irgendwie noch das letzte Fünkchen Interesse nimmst, so.
Ja, die letzte Reibungsfläche.
Du nimmst die Reibungsfläche raus, nimmst die Figur raus, die am ehesten, auch wenn sie vielleicht nicht mitklatscht und das vielleicht nicht alles mehr so ganz cool findet an ihrem geilen ihrer Christenkommune, aber trotzdem halt, sie hat diesen Background, das heißt, sie ist auch ständig, sie ist die hadert und sie als erstes rausnehmen, ist halt super schwach. Du nimmst ja jegliche Möglichkeit dieser Figur noch irgendeine Tiefe zu geben, da irgendwie Reibungspunkte zu erzeugen. Das ist so eine schlechte Drehbuchentscheidung.
Ja, es ist halt, weißt du, was man dann einfach macht? Man schreibt einfach einen anderen Typen rein, so für die letzten 20 Minuten. Cool. dann Thema Drehbuch, Thema Dialoge. Und das ist halt das, wo ich mir echt so an die Stirn gefasst habe. Filme haben ja häufig Themen und Thematiken. Auch dieser hier. Man hat die Mädels, die aus ihrem Kaff raus wollen und was anderes erleben. Und so ihren ihr Lebensziel im Grunde genommen suchen. So, Selena Gomez sieht, das ist nicht ihr das Leben, was sie führen möchte, und fährt dementsprechend nach Hause. Die anderen sind da allerdings viel cooler. Und jetzt haben wir Alien, der einem aber all das und all die Probleme, die damit einhergehen, im Grunde genommen hätte er nur in die Kamera noch gucken müssen, um das noch offensichtlicher zu machen. Sie stehen an einem Pier und der Typ mit den Waffen und der mit dem Geld sagt, be careful, there are a lot of sharks in the water. Und wenig später sagt er, it's all about making money, that's the American dream, weil er hat das ja alles mit Drogen gemacht. Aber hey, die Mädels finden es cool, weil Geld. Jiha! Also noch plakativ.
Hallo,
noch
und wenn du im Film ganz genau aufpasst, kannst du ganz hinten an der Skyline, kannst du Captain Obvious vorbeifliegen sehen.
Ja, und ich habe kein Problem damit, wenn Filme das machen. Und jetzt mache ich den Gedankensprung, der wird dich vielleicht überraschen, nämlich zu Star Wars. Um genau zu sein, zu Last Jedi, der ja kontrovers, möchte ich meinen, aufgefasst wurde. Und man kann den Film für das hassen, was er mit Star Wars gemacht hat, beziehungsweise wie er mit Figuren umgesprungen ist. Ich finde auch nicht alles gut daran. Aber was der Film macht, der zieht sein Thema enorm gut durch. Und er erwähnt es auch an einer Stelle. Das ist das, wo Yoda den Baum niederbrennt und sagt, Failure is the greatest teacher. Und das ist das Thema dieses Films. Jetzt ist Star Wars aber auch einfach ein Unterhaltungsprodukt. Und so viel Rian Johnson in Last Jedi anders gemacht hat, es ist immer noch ein Blockbuster, der sehr viel Geld einspielen soll. Da finde ich das okay. Spring Breakers möchte aber die gesamte Zeit irgendwie ja
anders sein.
Er möchte anders sein. Er möchte durchaus auf diese Arthouse-Schiene. Zumindest hatte ich das Gefühl.
Und voll. Also auch wenn du dir sonst die Vita von dem Harmony Korine anguckst, der macht ja keine massentauglichen Filme. Nee. So, er hat schon diesen Anspruch, so ich möchte ein bisschen anecken und es ist kein einfacher Sehgenuss für jedermann.
Und trotzdem hält er seine Audience für dumm genug, dass er diese Sachen ins Drehbuch schreibt. Weil er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und das ist etwas, was für mich einfach nicht zusammenkommt. Das hatte ich schon das Ding. Und dann gibt es tatsächlich so eine Aneinanderreihung an Szenen, die ich sehr gut fand. Einmal dann, wie Ashley Benson und Vanessa Hudgens Alien die Waffen wegnehmen und ihn bedrohen und ihn an der Waffe lecken lassen. Weil das so ein diese Invertierung dieses Machtverhältnisses, von der Alien glaubt, dass das vorherrscht, es kam nicht aus dem Nichts. Man denkt sich das schon die ganze Zeit, dass die da schon irgendwie anders drauf sind. Aber es war trotzdem eine sehr spannende Szene, auch weil er davon sehr überrascht wurde. Und auch hier wieder, James Franco ist der beste Schauspieler in diesem Film. Und dann kommt es halt zu einer legendären Szene. Er spielt auf dem Klavier Every Time von Britney Spears. Und dann gibt es eine Montage, wie sie, ich glaube sogar verschiedene Plätze überfallen und da ihren Adrenalinkick holen. Und natürlich, die Szene ist so ein bisschen artsy, fazi, aber sie ist cool. Und das fand ich sehr unterhaltsam. Dann wird die Figur von, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Rachel Corrine? Rachel. Wird die Figur von Rachel angeschossen.
Cotty, ja.
Und verschwindet auch. Weil, yay, braucht man nicht mehr für die letzten 20 Minuten. Sie war jetzt häufig genug nackt zu sehen. Okay, cool.
Bei Selena Gomez ist es das Koks, bei ihr braucht es eine Kugel, damit sie nach Hause fährt.
Und aber auch hier wieder, sie wird angeschossen und der Film macht so ein bisschen das, was wir letztes Mal bei Snatch hatten. Der zeigt manche Szenen nicht direkt in chronologischer Reihenfolge, sondern schneidet was vor, was zurück und so weiter und so fort. Aber im Gegensatz zu Snatch ist es hier einfach uninteressant, weil man in den verschiedenen Zeitebenen nichts Neues erfährt und nicht interessiert ist, wie ist es jetzt dazu gekommen. Und diese Szene dauert so unendlich lange, bis sie dann einmal sagt, okay, ich bin jetzt weg. Tschüss. KTX, bye. Und dann hat man tatsächlich das allererste Mal nach einer Stunde 16 Sex auf dem Bildschirm. Weil vorher wird es immer nur angedeutet.
Das hat aber auch gedauert.
Ich fand es nur interessant, das einmal zu erwähnen. Und dann kommt es zum großen Endtwist. Sie wollen den Konkurrenten von Alien loswerden. Und als sie auf die Villa zugehen, erschießen Vanessa Hutchins und Ashley Benson Alien und erschießen alle, die da sind. Denn das ist das, was sie cool finden. Und wer das nicht ab der ersten Sekunde, wo sie das Diner überfallen, sich gedacht hatte, ja, guckt mehr Filme, würde ich mal spontan behaupten. Also der Twist ist cool und nett, aber er wurde halt auch fünfmal antelefoniert. Und dann hat man auch noch so ein Gespräch aus dem Off mit We found ourselves. Weil das, was sie lebendig macht, ist Gewalt. Und das ist ja schlecht. Uff. Hast du zu diesem gesamten Part noch irgendwas hinzuzufügen?
Außer, dass ich ihn scheiße finde?
Ja,
nee. Nee, also das ist halt auch wieder, also das ganze Finale, was ich dem Film ja total gebe, ist ja schon das Visuelle. Der hat echt ein paar schöne Einstellungen, der macht ein paar schöne Sachen. Klar, ist alles so ein bisschen Reffen-Influenced, ne? Farben, Kameradrehereien, bisschen Noé. Kameraspielereien, so. Das macht ja ganz gut so. Das sieht auch alles ganz cool aus und funktioniert auch so. Aber es ist halt einfach, es ist so platt. Es ist so platt. Wirklich, es ist unfassbar platt. Also ich kann da einfach nichts rausziehen, so wie du schon sagst. Das, was passieren wird, das riechst du halt sofort. Und dass das dann die Message ist, das ist halt so, ja, okay, danke, wow. Das weiß ich so quasi seit der Minute 5. Also das ist halt einfach so schwach. Das ist so schwach geschrieben.
Ja,
Weil hättest du dann, sag ich ja, hättest du dann noch Gomez dabei, noch als Reibungspunkt irgendwie, jetzt von wegen, jetzt fangen wir an, die Leute zu abzuknallen oder was, ja, der komplett durch so. Das gibt's gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch hingeben, so, ja, okay, das ist dann auch die Message, die gewollt ist, so, aber das ist, nee, das ist mir zu wenig.
Das macht den Film halt auch einfach langweilig. Stell mal vor, Selena Gomez wäre noch da gewesen, sie hätte sich dagegen gestellt und dann hätten sie abgeknallt.
Ja, ja, oder
wäre doch eine viel
sowas, genau.
Stärkere Message
gewesen. Oder sie nehmen sie mit, sie muss abdrücken, schafft's nicht und kriegt dann selber eine Kugel und so weiter. Genau, da hättest du noch so viel draus machen können, so was auf jeden Fall interessanter gewesen wäre, spannender als das hier, wie es jetzt endet.
Das ist ja nämlich das größte Problem an diesem Film. Der hat seine Messages und dass diese Generation oder ein Großteil dieser Menschen eigentlich nur hinter dem schnellen Geld hinterher sind und kein nachhaltiges Interesse an anderen Menschen haben, sondern nur für den Kick, für den Augenblick. Und warum? Das ist so das, was dieser Film aussagt. Aber er schreit es dir halt in jeder Pore ins Gesicht.
Mhm.
Und ich kann mir schon vorstellen, weil auch mit dem Titel, dass der Film ein Publikum angezogen hat, also gerade mit den Schauspielerinnen, mit dem Titel, mit der Grundprämisse, dass da im Kino Leute saßen, die sich dachten, geil, Partyfilm, bevor wir zum Kiez gehen. Und für die ist das dann vielleicht so ein Film, wo man sich so denkt, holy shit, ich sollte mein Leben überdenken. Aber für alle anderen sehe ich, sehe nicht so wirklich, was daran jetzt groß, also warum einige den wirklich, wie du schon meintest, in diesen modernen Klassiker-Status heben. Ich kann verstehen, dass man den cool findet und dass man den auch gut findet. Weil, wie du schon meintest, er hat gute Musik, er hat einen guten Soundtrack. Er hat ein paar richtig gute Shots, so dieser Überfall auf Steiner ist super gefilmt. Aber er hat mir die gesamte Zeit im Grunde genommen die Eier ins Gesicht gehalten und gesagt, guck mal, wie clever ich bin. Aber das hat es mir halt dann, ja, vermiest. Also ich fand ihn dann nicht unterhaltsam. Ich hatte keinen Spaß daran, diese Ebene zu ergründen, was er aber anderen Filmen eines ähnlichen Kalibers irgendwie für mich zumindest den Reiz ausmacht. Und dann als bloßer Unterhaltungsfilm, wie ist zum Beispiel deswegen auch der Vergleich zu Star Wars, als bloßer Unterhaltungsfilm ist er einfach zu schlecht geschrieben und zu langatmig und zu uninteressant. Ich fand den jetzt nicht grundsätzlich komplette Grütze und Scheiße, aber ich war dann doch mehr enttäuscht als alles andere.
Das kann ich verstehen. Ich habe ja wirklich also es war ja schon die Idee von mir, dass ich dir den Film als kleine Rache für 365 Tage gebe. Aber trotzdem, ein kleiner Teil von mir hatte wirklich Angst, dass du den magst. Aber ich bin ganz zufrieden, dass er es nicht getan hat.
Ja, wie gesagt, dafür ist er mir einfach zu plump.
Ja, das geht mir auch so. Und wie gesagt, jedem sei natürlich immer, jedem seine Meinung, alles gut, gar keine Frage. Wer ihn mag, soll ihn mögen. Aber ich war wirklich schockiert, auch nochmal, als ich ihn geguckt habe, nochmal bei Letterboxd auch gelockt hat, wie viele Leute in meiner Timeline dem wirklich 4-5 Sterne geben. Unfassbar.
Ja. Unfassbar. Also der spaltet halt krass.
Also auch also wirklich auch Leute sonst, die so abstrafend eigentlich sind. Wirklich, ja. Wie gesagt, ich vielleicht sind wir beide auch blöd und verstehen nicht das richtig krass kongenial an diesem Film. Mag sein, aber nee. Ich sehe da nichts dran, was das rechtfertigen würde, den zu loben.
Tja. Dann bin ich mal gespannt, ob du meine Aufgabe loben kannst, die du viel zu spät, echt mal, viel zu spät angefangen hast, diesen Film.
Was denn? Was sind denn da alle so schockiert, dass ich um 10 Uhr einen Film anfange, der 3,5 Stunden dauert? Also 10 Uhr abends.
Ja, ich war da übrigens schon im Bett, als du das getweetet hast, dass du ihn
anfängst. Ja, aber wann stehst du auf?
8.
Ja, siehst du, ich um 10:30 so meistens.
Ja, okay.
Ich habe halt einen anderen Rhythmus. Ich fange erst um 11 rum an zu arbeiten, dann 11:30, 12. Dafür arbeite ich dann, oder dafür bin ich aber auch aktiv bis 2 Uhr morgens oder so. Dann klappt das auch. Von daher, ja, egal. Auf jeden Fall, ich hab ihn geguckt um 22 Uhr. Und zwar 7 Samurai, die 7 Samurai von Akira Kurosawa aus dem Jahr 1954.
Die sieben Samurai. Das Hohelied des Mutes und der Tapferkeit, der Treue bis in den Tod. Die abenteuerliche Geschichte jener edlen Samurai, die bis zum letzten Atemzuge kämpfend, selbstlos ihr Leben opferten zum Wohle armer, hilfloser Bauern.
Ein Film, den ich natürlich vom Hören sagen selbstverständlich kannte, auch schon ewig auf meiner Watchlist, aber wie es nun mal so ist mit diesen Klassikern, ja, lang nicht herangetraut, nicht zur Verfügung gehabt vor allem. Und da ist mir auch jetzt, dank deines Schaubefehls, ist mir aufgefallen, wie schwer es ist. Denn es war gar nicht so einfach, den zu besorgen. Es gibt nämlich nur, also es gibt eigentlich schon viele Versionen, aber entweder sind die alle vergriffen oder besitzen halt irgendwie, also gerade in Deutschland gibt es viele DVDs von KSM. Davon haben aber fast alle, bis auf die in der Kurosawa-Sammelbox, haben nur diese deutsche Fassung drauf mit 150 Minuten und nicht die Originalfassung mit 207 Minuten. Zudem sind diese DVDs alle vergriffen, diese Kurosawa-Box vergriffen. Die kostet, glaube ich, jetzt irgendwas so um die 300 Euro, wenn man die Resale irgendwo holen will. Und ja, von daher, Deutschland war schon mal keine Option. Dann gibt es eine UK Blu-ray, die ist ebenfalls out of print. Es gibt eine... Natürlich die erhabenste Fassung aus der Criterion Collection in USA. Die ist Region Locked A. Da brauchst du einen Region Free Player, den ich nicht habe. Und letztendlich habe ich dann einen Ausflug in die Schweiz gemacht. Natürlich nicht in Persona, sondern rein bestelltechnisch, denn da hat die Filmförderung Trigon Film sich 7 Samurai angenommen und hat den Film veröffentlicht. Es ist quasi eine gebrannte Blu-ray, aber offiziell. Also dieses Trigon, die sind eben eine Art Filmförderung in der Schweiz und die dürfen diesen Film halt verkaufen, aber tatsächlich ist es keine gepresste Blu-ray, sondern die ist selbst gebrannt. Aber ich habe da extra gegoogelt, ob das weil ich erst dachte, das wäre halt ein Bootleg, also eine quasi eine Raubkopie, eine verkaufte, aber ist es nicht. Also Trigon ist offiziell, die haben die Rechte, aber trotzdem, die pressen das selbst quasi. Deswegen, darf man sich nicht wundern, wenn man das kauft. Kostet 22 Euro die Blu-ray. Und besitzt tatsächlich auch die Integralfassung, die Remasterte. 207 Minuten mit Interlude, 5 Minuten, kleiner Pause zwischendrin, wie es früher üblich war. Und ja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht einfach, diesen Film zu besorgen. Wenn ihr ihn noch braucht, guckt mal in die Schweiz bei Trigon, da kriegt man ihn. Ansonsten, wenn ihr natürlich einen Region-Free Player habt, dann ist die Criterion Collection sicherlich über alle Maße erhaben. Und der Film hat auf Letterboxd eine 4,5 von 5 und auf der IMDb eine 8,6 von 10. Tangiert da natürlich auch schon seit allen Zeiten in den Top-Listen, in den Top, was ist er, glaube ich, weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwas Top 19 ist er, glaube ich, weltweit.
Relativ weit oben, ja.
Ja. Also, ich glaube, in Top 25 ist er auf jeden Fall. Und deswegen, erstmal bevor meine Erwartungen kommen, erstmal der Plot. Ein Samurai antwortet im 16. Jahrhundert auf die Hilferufe eines Dorfes. Das Dorf braucht Schutz vor Banditen, also versammelt er 6 weitere Samurai um sich, die ihm helfen, den Leuten beizubringen, wie sie sich selbst verteidigen können. Im Gegenzug versorgen die Dorfbewohner die Samurai mit Nahrung. Es kommt zu einer hitzigen Schlacht, als 40 Banditen das Dorf angreifen. Erstmal so simpel es klingend, beziehungsweise die Story klingt nicht nach 207 Minuten, möchte ich direkt mal anmerken. Aber da schauen wir natürlich gleich rein, warum er so lange dauert. Und erstmal zu meinen Erwartungen. Ich kann wieder meinen Play-Button abspielen, mein voraufgenommene Klassiker-Floskel. Ich hatte Respekt vor dem Film natürlich. Es ist ein Film, wo ich wieder weiß, alles klar. Den findet die Mehrheit der filmliebenden Menschen fantastisch und über alle Maßen erhaben. Wenn ich da was gegen sage, schneidet man mir das Gesicht ab. Dies, das, jenes, ihr kennt das Spiel. Einmal das, aber um noch wirklich mal ins Detail zu gehen und ernsthaft reinzugehen. Ich habe vor allem ästhetisch herausragendes Kino erwartet mit einer gewissen Ehrhaftigkeit, was dieses Samurai-Thema mitbringt, einer gewissen Ernsthaftigkeit, stilsicher, erhabenes Kino, ruhiges Kino. Das waren so meine Erwartungen. Und was das Ästhetische angeht und das Stilsichere, da hatte ich definitiv recht. Vor allem überrascht war ich, dass ich mit einem Punkt Unrecht hatte, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen, nämlich mit der Ernsthaftigkeit. Denn der Film hat insgesamt deutlich schwungvollere Töne, teilweise sogar lustige Töne, als ich dachte. Aber ja, schauen wir uns das erstmal an. Ich habe es so ein bisschen gegliedert diesmal in eher so ein bisschen Kategorien. Ich würde einfach mal generell mal anfangen mit dem ganzen, mit der ganzen Cinematografie, mit dem Szenenbild, mit der Ausstattung, weil das ist natürlich schon bemerkenswert. Ne? Das ist ein Film von 54 aus Japan, ist damals auch der teuerste Film überhaupt gewesen, hat ein Riesenbudget verschlungen, war auch irgendwie, ich glaube, die waren 4-mal over budget während der Drehzeiten. Film musste ständig auch irgendwie pausiert werden, weil sie zu viel Geld verbrannt haben. Und ich glaube, Kurosawa ist auch, hatte ich gelesen, immer wenn das Studio, das waren die Toho-Studios, immer wenn die den Geldhahn zugedreht haben, ist Kurosawa einfach fischen gegangen und hat gewartet, bis sie sich wieder melden. kompletter Ehrenmann. Jedenfalls schwarz-weiß gedreht, ja, passt auch sehr gut, finde ich. Das streicht nämlich auch so eine gewisse Zeitlosigkeit, gibt dem Film so einen Kontext, auch in der Zeit, die er spielt natürlich, das fand ich sehr, sehr gut. Authentische Szenerie, das Ganze spielt ja vor allem hauptsächlich eben in diesem besagten Dorf, mit den Bauern, die eben Hilfe brauchen. Ich fand, das war alles wirklich richtig toll gesettet. Ja, es ist ja auch nicht groß, dieses Dorf, aber auch die Kameraarbeit, die da vorherrscht, die fängt das alles so gut ein, dass einem in diesem, also die macht das Dorf größer, als es eigentlich ist. Und halt wirklich einfach diese authentischen Hütten, ja, einfach, einfach alles selbst gezimmert mit den Plantagen dann nebendran, wo die Bauern eben ihre Rohstoffe anbauen. Und es war alles sehr authentisch und glaubhaft, fand ich vor allem. Was ich auch krass fand, ist ja, dass Kurosawa ja quasi mit diesem Film eine Drehtradition etabliert hat, sich für sich selbst, auch für seine weiteren Werke dann. Nämlich der Film wurde durchgehend mit 3 Kameras gleichzeitig gedreht, damit er quasi danach in Ruhe schneiden kann und vor allem diese Action-Szenen, die dann später entstehen, damit er die nicht unterbrechen muss. Das fand ich clever, so dass er kein, nicht immer Cut rufen wollte und neu aufstellen, sondern er wollte das einfach laufen lassen, weil die auch so viele Darsteller immer am Set hatten. Das ist ja unfassbar, was da ein Statist da unterwegs ist. Er meinte halt irgendwie mal im Interview, so das konnte er gar nicht steuern, so. Er konnte es vor allem nicht immer reproduzieren. Deswegen hat er einfach 3 Kameras laufen lassen und danach konnte er sich die besten Bilder aussuchen. Das wirkte alles wie aus einem Guss, was man auch sieht, finde ich. Das ist echt sehr, sehr bemerkenswert. Also rein so von der ganzen Ausstattung, von der Cinematografie war ich echt angetan, es hat mir richtig gut gefallen. Muss aber auch sagen, also die Blu-ray jetzt hier aus der Schweiz, die eben auf der Remastered-Fassung basiert. Also was sieht man? Die hat ein gutes Bild, aber selbst die Version, die remastered ist, hat noch teilweise Artefakte und so. Also da siehst du mal, also ich will gar nicht wissen, wie die DVD-Version aussehen muss. Also merkst du schon, selbst das Ursprungsmaterial scheint da jetzt nicht die beste Verfassung zu haben. Aber trotzdem, man sieht, was da nochmal aufgearbeitet wurde. Man kann sich's denken. Das geht total klar. Und da wird jetzt nichts von der Wirkung genommen, sage ich mal. Das nächste, was mir dann aufgefallen ist, wenn wir mal so ein bisschen zu den Charakteren kommen und auch zum Schauspiel. Der Film hat eine unfassbar theatralische Note. Fast schon Bühnenspiel-esk, möchte ich fast behaupten. Ich weiß nicht, ob es genauso geht. Ich meine, klar, das ist eh auch nochmal so ein Ding der Japaner, die tangieren ja auch dazu, so gerne leicht bis schwer zu overacten, so ein bisschen sich dramatisch reinzulehnen in die Charaktere, natürlich mit lauter Stimmfarbe zu arbeiten, bis hin wirklich zum geschrienen Sprechen quasi, das kennt man ja von aus der japanischen Acting-Schule so. Das wird halt hier auf jeden Fall auch aufgeführt, vor allem natürlich der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller Toshiro Mifune, der auch zu einem von Kurosawas Stammbesetzungen in seinen Filmen ja erzählt, der hier den Kikuchiyo spielt und der ist ja ein Orkan in dem Film. Das ist ja Wahnsinn. Also der bringt ja auch, also quasi jede Emotion, die der Film irgendwie versprüht, geht ja fast von ihm aus. Der lacht, springt, kriecht, klettert, schwingt sich durch diesen Film. Das ist ja unfassbar. Er hat im Interview auch irgendwie gesagt, von wegen, er hat sich vorher Videos von Tigern angeguckt, um sich das Laufverhalten von Tigern anzueignen, damit er wie so ein wildes Tier wirkt. Wahnsinn. Also mir fehlt so ein Wort für ihn, wie man ihn am besten beschreibt. Also animalisch.
Guter ist Schauspieler.
Gut, ja. Das ist schon klar. Ja, das ist er definitiv, aber er hat so eine unfassbare Dynamik einfach auf jeden Fall, die er da reinbringt. Das ist echt schon ziemlich fantastisch. Und sein Charakter ist halt auch echt spannend. Weil er ja quasi, er ist quasi so ein halber Samurai, aber er ist halt so ein, also er ist ein Bauernsohn, also er stammt auch eben aus einer normalen Bauernfamilie und hat sich dieses Samurai-Sein ja so ein bisschen selbst angeeignet. Und er ist natürlich nicht nur die präsenteste Hauptfigur, auch wenn er gar nicht so der Lead ist, sondern der Samurai Lied ist ja, wird ja eigentlich verkörpert hier durch den Kanbei. Er ist ja eigentlich eher so der die Taktik ausweitet, dann später, wenn es eben um dieses Belagerung geht und so weiter. Aber natürlich hier Kikuchiyo ist trotzdem der vereinnahmt das halt alles so ein bisschen. Und er ist halt vor allem spannend als Keil zwischen den Samurai und den Bauern. Also er ist ja so ein bisschen das Ziehkind von beiden Lagern. Weil natürlich ein großer Punkt in dem Film eben ist, rauszustellen, diese Schere arm-reich, aber auch so, wie das Gesellschaftsstanding ist. Ja, die Bauern natürlich irgendwie am unteren Ende, die nicht viel haben, die sich eben, die schwer arbeiten müssen, um eben dann, ja, zu überleben. Und dann die Samurai, die zwar was Gutes tun, aber ja auch nicht per se gut sind. Also so, die sind ja mehr hier auch so ein Gun for Hire. Und es wird ja auch in dem Film mehrfach gesagt, dass quasi Samurai ja auch teilweise oder doch schon auch Mitschuld tragen an der Situation im Land, geprägt durch Krieg, weil Samurai ja trotzdem auch eben kämpfen und für Kampf stehen. Und da fand ich es halt total spannend, wie dann eben Kikuchiyo da als, ja, sag ich ja, so ein Vermittler beider Lager fast fungiert, der so beide Seiten kennt und fühlt. Und der auch dann mal irgendwie ein Machtwort spricht an die Samurai und denen dann irgendwie mal Sachen erklärt, die sie vielleicht selber nicht sehen, weil er eben auf die andere Seite kennt. Also das fand ich von der Charakterisierung her super, super spannend auf jeden Fall. Und
führt ja auch zur emotionalsten Szene, im Grunde genommen mit seinem Monolog.
Ja, absolut. Genau. Absolut. Deswegen, das fand ich extrem stark. Wobei man einfach allgemein sagen muss, dass der Film sich natürlich, und da jetzt kommen wir so langsam auch so ein bisschen auf die Laufzeit, der Film nimmt sich halt unfassbar viel Zeit für Charaktere und Details und Worldbuilding. Man könnte fast schon sagen, zu viel. Also er übertreibt es fast schon damit. Und ich habe da wirklich auch nochmal nachgeschaut, weil der Film ist so stilsicher, das war mir schon klar, dass das nicht von ungefähr kommt und tut es auch nicht. Weil man muss sich das mal reinfahren. Kurosawa hat halt für jede Figur, die im Film eine Sprechrolle hat. Und das sind nicht wenig. Ja, du hast die sieben Samurai natürlich, plus natürlich ein Dutzend Dorfbewohner, wenn nicht mehr, die irgendwie was zu sagen haben. Oder zumindest halt mehr sind als nur, ich laufe im Hintergrund irgendwie mit einem Bambusspeer rum. Für jede Figur mit einer Sprechrolle hat er im Vorfeld ein komplettes Dossier geschrieben. Und darin stand pro Figur Details über ihre Kleidung, was ihr Lieblingsessen ist, eine kleine Vorgeschichte, beziehungsweise bei den Samurai eine größere Vorgeschichte, ihre Sprechgewohnheiten, ihre Ausdrucksweise, ihre Reaktionen auf Kampf und Krieg und die Situation in Japan und jedes Detail, was ihr irgendwie glaubte, relevant sein könnte für das Setting des Films. Und das, Alter, das merkst du halt so krass, weil er wirklich so krass auscharakterisiert. Das macht komplett Sinn, wenn er das eh schon vorher auf dem Zettel hatte. Das hat er alles versucht, eben in den Film reinzubringen. Und das ist, eigentlich darf man darüber gar nicht meckern, weil das natürlich ein unfassbar geiler Aufwand ist, sich zu machen, um Charakterisierung voranzutreiben. Mhm. Und kein anderer japanischer Regisseur hat das auch jemals zuvor irgendwie gemacht, so wie er eben bei dem Film halt. Und das merkst du halt total. Und der hat sogar, auch das total wahnsinnig, der hat ein Personenregister erstellt mit allen 101 Bewohnern des Dorfes und daraus einen Stammbaum kreiert vor dem Film, um allen Statisten zu helfen, ihre Charaktere und Beziehungen zueinander halt mehr zu verstehen und aufzubauen. Es ist ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben wurde, und das merkst du, und das ist auch toll an sich. Du hast halt wirklich keine oder wenig, also 101 ist jetzt natürlich schon, das sind viele Leute und nicht jeder hat natürlich jetzt, wie gesagt, eine Sprechrolle und eine eigene Charakteristika. Es gibt auch natürlich viele, die als Statisten dann später einfach bei dem Kampf wild durchs Dorf rennen, so. Aber viele haben eben was zu sagen und viele haben eben, werden charakterisiert und bekommen Tiefe und es finden Dialoge statt und du merkst halt so, wie die in dem Dorf gelebt wird, was die für eine Position haben, was sie schon durchgemacht haben und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich fantastisch. Und das ist auch echt interessant eigentlich. Aber, und da komme ich jetzt mal zu einem ersten Kritikpunkt so ein bisschen. ich fand es zu viel. Ich fand es wirklich schon zu viel. Ich habe allen absoluten Respekt vor dieser Herangehensweise von Kurosawa. Ich habe absoluten Respekt dafür und ich finde das toll, dass er sich die auch wirklich diese Mühe macht, diese Charaktere all so zu formen und denen solche Farben zu geben. Aber es war ein bisschen zu viel. Da hätte der Film wirklich meiner Meinung nach so ein bisschen zurückstecken können. Wie gesagt, das ist halt so ein Ding, das würdest du bei anderen Filmen nicht kritisieren, aber hier war es wirklich schon zu viel des Guten für meinen Geschmack. So, ich war doch irgendwann hier und da in der ersten Filmhälfte bis zu dem Interlude ja quasi, die ja wirklich nur aus Setup besteht. Hier und da war ich so ein bisschen gelangweilt, muss ich wirklich zugeben. Da hätte es für mich gerne ein bisschen, also den Film, die 207 Minuten insgesamt, um das schon mal wegzugreifen, braucht der Film nicht. Ich kenne halt jetzt auch nur die Fassung, ich weiß nicht, wie die deutsche Fassung ist, diese 150 Minuten Fassung. Ich habe aber nur gelesen, dass da schon Sachen wirklich auch fehlen, die so essentiell sind, dass es wiederum schlecht ist, also schlechter edit. Aber insgesamt spreche ich jetzt immer nur von der Originalfassung und die muss nicht 207 Minuten dauern. Das ist einfach so. Also, beziehungsweise das sage ich jetzt einfach mal. Er hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn er hier und da mehr gestrafft hätte und du hättest trotzdem die Charaktere auserzählen können. Aber so den einen oder anderen Moment, wenn sie wieder abends in der Hütte sitzen und schwadronieren, hätte der Film vielleicht hier und da nicht gebraucht, ist meine Meinung.
Kann ich verstehen. Es ist ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Das war noch zu der Blockzeit. Und ich empfand das nämlich nicht so. Ich fand, der Film war durchweg, vielleicht nicht durchweg spannend, aber durchweg interessant.
Ja. Absolut in Ordnung. Nee, wie gesagt, es ist halt eigentlich so ein Ding, das eigentlich darf man sich kritisieren. Weil du sonst in allen Filmen bist du immer, oh, der Charakter ist, wir haben es gerade bei Springbreakers gehabt, ja, der Charakter ist zu platt, nicht auserzählt und ich verstehe die Motivation nicht. So, hier hast du halt alles, hier wird es dir alles wirklich ins Detail ausgebreitet und auch nicht platt, sondern in Dialogen erzählt und wirklich, es ist alles großartig, aber es war mir zu viel. Ja, muss ich einfach so sagen. So, also das ist ein Kritikpunkt, aber das ist halt natürlich, also an Seven Samurai rummeckern ist halt wirklich, natürlich, als ob du am Heiligen Gral meckerst fast schon. Der Film hat halt nun mal wirklich seinen Status und den hat er zu Recht, das kann ich auch schon vorweg sagen, so. Aber es ist einfach so, natürlich letztendlich hier auch ganz klar, ne, ich möchte und werde jetzt hier auch kein Essay zu dem Film abhalten, das haben schon andere Menschen gemacht, die noch viel mehr Ahnung von Filmhistorie haben als ich und letztendlich geht's ja hier auch um unsere völlig subjektive Meinung, dafür ist der Podcast ja wirklich da. Von daher, das ist einfach mein Kritikpunkt für mich. Das war mir einfach schon too much so irgendwann. Aber wie gesagt, ich habe allen Respekt, der möglich ist, vor dieser Herangehensweise Kurosawas daran, weil das ist wirklich absolut natürlich Sternchen, eine Eins mit Sternchen, so, um Charaktere auszuerzählen. Insgesamt, wie gesagt, vergeht so eigentlich die gute erste Filmhälfte. Du hast halt natürlich die Herangehensweise von, beziehungsweise die Heranführung von Dorf an Samurais. Ja, du hast dieses Rekrutieren eben. Du hast den Aufbau der Samurai-Charaktere. Auch lustige Szene, finde ich, ist ja auch, wenn die Samurais zum ersten Mal ins Dorf kommen und alle verstecken sich. Und das ganze Dorf ist einfach leer. Wo du auch ja dann schon vermittelt bekommst, das sagte ich ja vorhin, Samurai heißt ja auch nicht per se direkt, das sind die Heiligen.
Nee.
Das Dorf hat Angst vor den Samurai, weil sie ja wie gesagt trotzdem eher so fast schon so Mercenaries sind irgendwie. Die Leute trauen sich erstmal nicht raus und da muss dann echt Überzeugungsarbeit geleistet werden, um auch mal Vertrauensbasis zu schaffen eben. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie der Film eben damit umgeht. Dann gibt es ja auch noch solche Szenen, wie zum Beispiel die Samurai finden ja dann auch Rüstungen von anderen Samurais in dem Dorf, wo sie erstmal verdutzt sind, wo dann rauskommt eben zum Beispiel, dass die Dorfbewohner von toten Samurais Rüstungen gemobst haben, so. Darüber sind sie dann auch erst sehr verärgert, dann kommt ja auch wieder hier die Ansprache dann von Kikuchiyo, der eben dann erklärt so, dass denen da nichts anderes übrig bleibt, und dass sie dazu ja auch gezwungen werden, ne, diese armen Reichssteher wieder, fand ich auch super alles auserzählt. Das ist wirklich tolle Plot-Devices, die da aufgemacht werden. Auch die Situation zu beschreiben, einfach eben, weil ich meine, es ist halt nun mal auch ein Post-Kriegszeit-Film, ne? Also der spielt in den 50ern so. Das merkst du halt doch, diese ganze.
Also er spielt nicht in den 50ern.
Nein, im 16. Jahrhundert. Aber der wurde gedreht in den 50ern, also er ist aus den 50er Jahren, der Film. das heißt, es ist halt eine Postkriegszeit, das merkst du halt, wie der Film mit dieser Kriegsthematik spielt. Mhm. Natürlich in einer anderen Zeit, im anderen Jahrhundert natürlich, aber trotzdem, das schwingt total mit. So dieser Zustand Japans ist so ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Und auch halt natürlich an der Punkt, wenn die Samurai halt merken, dass sie quasi den Dorfbewohnern ja quasi als Bezahlung kriegen sie ja das Essen, den Reis und so weiter, dass sie den Dorfbewohnern quasi ihr Essen wegessen und die quasi dann verhungern sind. Wo die Samurai dann sagen, ja nee, dann wollen wir das nicht, dann esst ihr erstmal, bevor wir was nehmen. Auch das sind solche kleinen, tollen Momente, die halt viel über die Verhältnisse zwischen den Fraktionen erzählen und so weiter. Und dann hast du natürlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte, die aber ja auch nicht so ausgeht, wie du es dir natürlich irgendwie aus Hollywood kennst. Da wird ja auch nochmal so ein Ding aufgemacht, recht spät erstmal im Film. Es dauert ja ein bisschen, bis das passiert. Wo dann einer Samurai eben so ein bisschen Techtelmechtel mit einer der Bauerntöchter eingeht. Und da lernst du dann als Zuschauer auch schnell, wie verpönt das eben ist. Weil auch hier wieder eben, das ist nicht der strahlende Ritter in der weißen Rüstung, der da irgendwie ins Dorf geritten kommt. Und da gibt es ja dann so eine richtige, ja, also der Vater von ihr bekommt es ja mit. Und da gibt es ja dann so eine richtige Schmähung, kann man schon fast sagen. Ne? Also das ist ja richtig Schande, die sie da quasi begeht. Auch das nochmal so ein super spannender Plot, der da erzählt wird. Der auch nochmal viel erzählt über diese Zeit und die Einordnung der Gesellschaft und wie diese Lager zueinander stehen. Und dann gibt es natürlich noch die Bösen. Ab der zweiten Filmhälfte dann quasi mehr und mehr. Ich fand es generell super spannend, dass nachdem wir quasi eine so lange Zeit, ja, fast 2 Stunden Charaktereinführung und Worldbuilding bekommen, ich finde es super spannend, dass der Film die Banditen nicht charakterisiert.
Ja, sie sind ja letzten Endes nur das Plot-Device, um halt den Rest aufzubauen, ne?
Ja, und ich finde das aber auch hier, das wirkt auch schwer so kalkuliert. Dazu habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Aber ich finde, das wirkt auch schwer zu kalkuliert. So dieses, das unbekannte Böse quasi. Also dieses, du könntest fast sagen, so kam es mir zumindest vor, im Grunde sind das alles Kikuchios. Mhm. Das sind alles so Abtrünnige quasi.
Ronin.
Nur, bitte?
Ronin.
Ja, das sind alles Abtrünnige, die halt, also du hast einmal, deswegen sage ich halt, das ist super wichtig halt im Film, dieses Worldbuilding und das, dieses Gesellschaftssplitting. Du hast halt die Bauern, du hast die Samurai und du hast halt diese Banditen. Und die Samurai, auch wenn sie quasi auch einen anderen Lebensweg gehen und da beziehungsweise natürlich auch Kämpfer sind in dem Sinne, haben sie sich immer dazu entschieden, trotzdem jetzt nicht zumindest zu brandschatzen und zu rauben, so, sondern trotzdem immer noch, auch wenn sie es eben gegen Bezahlung vielleicht tun, trotzdem möglichst noch was Gutes zu tun in dem Sinne. Und du hast die Bauern natürlich eben als normale Klassengesellschaft und die Banditen halt so als, ja, die sind raus aus dem System. Die machen dann nur noch, was sie wollen. Die haben halt kein Gesicht mehr. So, weil, und die haben auch keine Ehre mehr, weil dieses, ne, Gesicht wahren, Ehre, das hat ja schon im alten Japan ja auch, oder generell in Japan, einen hohen Stellenwert. Und die Banditen, so kommt es mir vor, werden wirklich einfach null charakterisiert, weil die einfach, die gehören nicht mehr ins System. Die sind einfach nur noch die Bedrohung, die haben auch keine Werte mehr, deswegen bekommen die auch keinerlei Charakterisierung. Fand ich mega spannend irgendwie. Hat aber auch nicht den Film gestört, weil du hast halt so viel Charakterisierung in dem Dorf, weil das ist ja dann auch wichtig.
Stell dir mal vor, jetzt würden noch die Banditen charakterisiert werden.
Ja, ja, klar, da dauert der Film 4-6 Stunden, klar. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das halt zeitgeschuldet ist oder schlecht im Drehbuch. Das ist hundertprozentig gewollt so, dass die als unidentifizierbare Bedrohung halt gelten, als Ausgestoßene. Mehr musst du über die nicht wissen, so quasi. Jedenfalls, dann passiert natürlich nämlich so langsam natürlich der Action-Plot. Nämlich einmal, und das war so ein bisschen wieder, da muss ich meine Erwartungen mal wieder ein bisschen ins Spiel bringen. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe gerade Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, habe ich auf der PlayStation Ghost of Tsushima durchgespielt, ja. Großartiges Spiel, ganz klar auch influenced von Filmen wie Seven Samurai, sagen die Entwickler auch. Und ich hatte halt, wie gesagt, so einen, gerade was die Action angeht, Action-Anführungszeichen, waren meine Erwartungen, dass das wirklich so ein Schwertkampffilm ist. Mit Standoffs, mit, weißt du,
ja,
mit
eleganten. Das dachte ich am Anfang auch.
Mit elegantem Kampf und so, aber es ist es ja überhaupt nicht. Das ist es ja wirklich null. Das hat mich sehr überrascht, sondern das ist ja wirklich eben so eine Belagerungssituation mit Taktieren, mit einer Karte in Sand zeichnen. Die zählen ja auch die Banditen. Also die Banditen existieren quasi eigentlich im für den Zuschauer oder für die und auch für die Samurai oder für alle Charaktere ja auch nur so ein Blatt Papier, ne, die durchgestrichen werden, wenn einer stirbt, so quasi. Mhm. Und Und das ist einmal das Ding, also wie sich das alles abspielt, ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann kommt ja noch eben dazu, dass es ja eben nicht so ist, dass es hier heißt, okay, 7 Samurai gegen 40 Banditen, ne, Stand-off-Kampf irgendwie, sondern, und das habe ich am Anfang ja schon auch eingebracht, in den Plot war das ja auch schon mit drin, es geht ja vor allem darum, dass die Samurai möchten, dass die Dorfbewohner sich selbst helfen oder selbst zu helfen wissen. Und klar, solche typischen, sag ich mal, Trainingsmontagen kennt man ja auch aus anderen Filmen. Aber so ist es ja hier auch nicht so richtig, sondern ja, schon. Also sie bekommen es halt beigebracht, sie sollen halt dann mit so selbstgeschnitzten Bambuslanzen irgendwie lernen zu kämpfen und so weiter. Das passiert aber auch eben wieder in derselben ruhigeren Erzählweise eben von Kurosawa, jetzt hier eben nicht als schnelle Schnittmontage irgendwie, wie sie da in drei Minuten irgendwie kämpfen lernen, sondern du hast es dann eben auch wieder über eine längere Zeit, die, ja, wie gesagt, die genutzt werden, um das Unvermeidbare vorzubereiten. Und das fand ich auch total spannend eben, weil dann natürlich auch Dinge entstehen wie kleine Konflikte oder beziehungsweise, ne, nach dem Motto, strengt euch an und ich kann das aber nicht und hier und da und fand ich auch toll auserzählt, wie dieses Training vonstatten geht eben, wie auch die Samurai an die Dorfbewohner irgendwie schon glauben und gleichzeitig aber auch damit aufgemacht wird, wie die Samurai brauchen auch die Dorfbewohner so ein bisschen, weil sie auch halt sagen so, ey, da stehen halt 40 Leute vor der Tür mit Pferden, wir müssen ja alles zusammenarbeiten, ne? Also Das ist jetzt nicht einfach, ihr schmeißt uns drei Säcke Reis hin und wir schnetzeln uns jetzt hier einmal durch die Leute durch. So wird wahrscheinlich so ein Film heute gedreht. Sondern wir müssen hier was erreichen. Wir müssen uns einen Plan machen. Wir müssen alle zusammen funktionieren. Nur so können wir diesen Angriff überleben quasi. Und das fand ich auch echt total. Also es war unerwartet. Ich hatte was ganz anderes erwartet, aber das war cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, wenn es dann wirklich dann auch erstmal losgeht, dann das ist dann wirklich so die letzte Stunde, kann man sagen. Letzte Stunde ist eigentlich wirklich der reine Angriff mit allen Taktiken und mit allen Finessen, die Samurai dann und die Dorfbewohner zusammen sich einfallen lassen haben. Zum Beispiel mega geil fand ich immer dieses Reinlocken, ne? Und Weg abschneiden, wenn sie dann immer quasi einen Reiter durchlassen und dann zumachen, damit dann quasi die Gruppe im Dorf sich dem einen widmen kann und die anderen werden halt draußen in Schach gehalten und so mega geile Sachen. Fand ich richtig, richtig smart. Ist ja auch, muss man ja auch sagen hier, dass Seven Samurai ja da mit diesem Szenario so ein bisschen wieder da mit denen spielt, war ja wegweisend. Ne? Also das klare Influence ist ja dann auch, sag schon,
Glorreichen 7.
Glorreichen 7 natürlich,
ist, ne? Ja, klar. Ist es im Grunde genommen einfach ein Remake.
Ja, kann man ja wirklich so sagen. Ne? Also da hat ja wirklich Kurosawa hier ja ein absolutes Vorreiterbrett hingelegt mit. Und das merkst du ja durch und durch.
Und auch Vorlage für eine Storyline in Der dunkle Turm von Stephen King in der Romanreihe.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
Ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Buch, weil es ist vielleicht ein bisschen überraschend.
Ja, nee, das wäre Spoiler. Aber ich habe auch eine Liste gesehen von irgendwie allen Dingen, die von diesem Film beeinflusst sind, merkbar oder sogar wissentlich, also wo es die Macher auch gesagt haben, wirklich, die ist lang. Die ist sehr lang. Also es ist wirklich fantastisch, das hat mir richtig gut gefallen. Das ist so spannend am Ende, auch wenn es, wie gesagt, anders war als erwartet. Aber und da merkst du auch dann das mit den Kameras, ja? Wenn die da ins Dorf runterreiten, da gibt's halt, das ist alles so aus einem Guss in jeder Einstellung. Das wirkt wirklich immer so zack, 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 zack von der Seite und irgendwie reiten durch bis ins Ende des Dorfes ist und zurück und das wirkt alles aus einem Guss, das ist so gut. Also wenn du bedenkst, der Film von 54 ist, das ist so, 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 so gut geschnitten und so gut gepaced. Richtig, richtig nice. Was ich bei den Kämpfen auch irgendwie auch wieder gemerkt habe, da kommt auch ein bisschen dieses Bühnenflair rüber, fand ich, weil es sind eben nicht das, was ich dachte, es sind jetzt keine irgendwie schweißtreibenden Schwertkämpfe, sondern meistens ist es halt, da wird einer gehackt und dann fällt der halt um, so. Und was mir da aufgefallen ist, und das habe ich jetzt an dieses Bühnending wieder erinnert, du siehst ja teilweise sogar, also meistens, wenn irgendwie jetzt einer vom Pferd geholt wird und die Dorfbewohner rennen hin und stechen irgendwie mit ihren Bambusstäben auf ihn ein, oft ist dann irgendwie was vor der Kamera, damit du es nicht so ganz siehst, aber oft auch nicht und du siehst ja quasi, du siehst ja fast schon, wie die Leute vorbeistechen. Ist dir das auch aufgefallen?
Wie gesagt, es ist 3-4 Jahre her, als ich den gesehen habe. Also kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Okay, also vielleicht liegt es, ich weiß nicht, was du für eine Version gesehen hast, vielleicht liegt es auch daran, dass du so eine Kartoffelversion gesehen hast irgendwie.
Eigentlich nicht.
Okay, also weil das ist nämlich das Ding. Ich glaube nämlich, dass das fällt erst im Remaster richtig auf. Ich kann mir vorstellen, dass es im mit dem alten, schwammigen Bild dann vielleicht gar nicht so aufgefallen ist. Auf der Blu-ray hast du es auf jeden Fall gesehen, dass die wirklich so an den Körpern vorbeistechen oder sich dann, wenn dass die Leute am Boden sich dann auch so in die Reihen drehen, in die Lanzen dann oder sowas. Ne? Also das hatte für mich dann diesen Bühnen-Theater-Flair wieder. Mhm. Aber war nicht schlimm. Ist alles sehr liebevoll und trotzdem ändert nichts an der Spannung und so weiter. Und natürlich dann vor allem, dass natürlich auch dann hin und wieder in der Schlacht ist es sogar schon passiert, dass dann auch Samurai mal draufgehen, ne? Das fand ich halt auch. Also ich dachte eigentlich auch diese sieben Samurai sind natürlich die Mega-Helden und so, ne? Die Avengers von Japan, dass die am Ende da irgendwie strahlend da zusammenstehen. Nee, die gehen halt auch nach und nach hier und da drauf. So, das fand ich halt auch krass. Und natürlich hat das dann, und da ist dann natürlich das Dankbare, dass du diese 2 Stunden Exposition bekommen hast, da fühlst du halt schon mit, ne? Weil du halt mittlerweile so viel über die dann doch weißt und ihre Charakteristiken kennst. Und das fand ich schon krass so. Und dass eben der Film dann auch hier in diesem schmutzigen Kampf, es regnet dann auch aus den Strömen, alles ist schlammig, also du kannst es auch so richtig fühlen so. Einfach, habe auch gelesen, irgendwie, die mussten das irgendwie Anfang Februar drehen, es war wohl berstig kalt in diesem Schlamm, dass sogar Kurosawa, der dann auch mit da am Set stand, sind die Zehennägel abgefroren und abgefallen, weil es so kalt war. Und auch hier der Mifune meinte wohl im Interview, war der schlimmste Dreh aller Zeiten für ihn, und der hat auch irgendwie, er hat an einem Tag hat er mal den Kurosawa mit einer Pistole bedroht, weil er so gestresst war, meinte, er soll sich verpissen und so. Muss wohl richtig krass abgegangen sein am Set, also muss auch wirklich extreme Konditionen gewesen sein. Und das sieht man. Das fühlt sich so dreckig an, aber das tut dem Film natürlich mega gut. Und wenn dann halt auch ein Samurai halt fällt, das wird halt ja nicht irgendwie super theatralisch ausgewälzt und so, sondern der fällt halt einfach. Aber der Kampf geht ja weiter. So, es ist keine Zeit auch zum Trauern in dem Moment so. Und das fand ich auch extrem stark, so wie der das einfach wirklich ablaufen lässt, wie ein Kriegsszenario, so wie ein Belagerungsszenario, das auch durchzieht bis zum Ende so. Und ja, und das ist einfach großartig. Natürlich plus dann diese Endnote dann, wie der Film dann da vor diesem Hügelgrab, ne, mit den Grabsteinen, wo die Katanas der gefallenen Samurai drin stecken, da aufgebahrt sind und so weiter. Plus dann die Bauern, die dann ihr Loblied singen und auf die Ernte. Ey, das ist halt schon extrem gut so, ne? Das ist extrem, extrem stark so. Also, es gibt halt wirklich insgesamt einfach extrem wenig, über was man hier meckern kann, das muss man einfach sagen. Über das, was man meckern kann, ist halt, wie gesagt, total subjektiv und ist auf einem so hohen Maße. Ich finde den Film nicht perfekt, muss ich ehrlich sagen, einfach wie aus meiner subjektiven Meinung. Ich fand ihn ein bisschen zu lang. Hier und da habe ich mir doch gedacht, so, uff, ja, okay, ja, habe ich verstanden. Aber es ging mir nicht oft so. Und spätestens, nachdem du dann einmal kurz gesagt hast, ja, jetzt könnte es gleich weitergehen, kommt die nächste Super-Szene, die es alles wieder errettet. das ist einfach genau so ein Film, der dich so oft wieder abholt mit irgendeiner tollen Dialog, einem tollen Einfall, durchgehend den tollen Bildern, dass du ihm auch gar nicht lang sauer sein kannst oder dich da irgendwie groß grämen könntest. So. Ich finde ihn nicht 100% perfekt, aber es ist definitiv zu Recht einer der besten, also meist angesehensten Filme aller Zeiten. So. Gar keine Frage. Es ist ein ganz tolles Werk. Ist aber auch ein Film, den ich mir auch jetzt nicht nächste Woche nochmal angucke, so, weil die 207 Minuten musst du auch erstmal haben, so, ist ja gar keine Frage. Und viele auch gelesen von Leuten, die meinten, ja, ist ja perfekt, ein Film, den man auch irgendwie, zum Beispiel auf der deutschen Blu-ray, ist er ja in 2 Teilen drauf wohl, weil er so lang ist. Sagen auch viele, ja, ist ja perfekt, den guckst du halt bis zum ersten,
bis zur Intermission.
Bis zur Intermission so, und dann machst du halt eine Pause, guckst am nächsten Tag weiter. Nee. Weil das ist schon ein Film, der zusammengehört einfach für mich. Und der auch seine Wirkung dann nur entfaltet, finde ich, wenn du ihn wirklich auch durchziehst. Und
ich bin so ein bisschen am Überlegen. Warst du beim Filmclub bei Lawrence von Arabien?
Ja.
Da hatten sie das ja auch gemacht mit der Intermission.
Ja, stimmt.
Wäre auch super weird, da irgendwie dann, ja, nee, den Rest gucke ich.
Rest guckt da nächste Woche, ja, nee, das genau. Das sehe ich auch so.
Einer der wenigen Filme, bei denen ich im Kino eingeschlafen bin.
bin ich einer der wenigen Filme, wo ich im Kino nicht eingeschlafen bin. Weil ich ihn wirklich gut fand.
Ich fand ihn auch fantastisch, aber ich war super müde und so in der ersten, in der ersten Hälfte war, bin ich irgendwie eingeschlafen, als durch die Wüste ging, als ich aufgewacht bin, war immer noch in der Wüste. Und war, ja, okay.
Ja, okay. Ja, das war wieder einer der Filme, wo ich mir direkt irgendwie in der ersten halben Stunde 2 Koffein-Kaugummis eingeworfen habe, damit ich ein bisschen wach bleibe. Ja, jedenfalls, wer die 207 Minuten dann wirklich auch investiert, bekommt auch eben dafür wirklich großartiges Kino, wie gesagt, das, das wenig Mäkel hat und von daher von mir auf jeden Fall natürlich, wer ihn nicht kennt, eine absolute Empfehlung, ist mal ein Film, den man wirklich als filmbegeisterter Mensch, als filminteressierter Mensch mal gesehen haben sollte. Bin sehr froh, jetzt auch das getan zu haben. War auch quasi meine Kurosawa-Entjungferung. Ich habe bisher noch nichts von ihm sonst gesehen. Das werde ich jetzt auch definitiv ändern. Also seine Filme sind schon seit lange auf meiner Watchlist. Also Hiao Jujimbo und was es da nicht alles so gibt. Ran, genau, Rashomon.
Die letzte
alles Festung, alles auf der Liste, genau. Werde ich jetzt wirklich auch mal angehen, weil jetzt bin ich wirklich angefixt. Weil ja auch genug, es gibt trotzdem auch genug Leute, die auch sagen, dass sie dass Seven Samurai nicht ihr Lieblingsfilm von ihm ist, sondern dass er noch Stärkeres hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie gesagt, weil vor allem hat er noch mehr Filme, die vor allem nicht so lange dauern. Denn die meisten von seinen Filmen dauern eher so 90 bis 100 Minuten. Es gibt noch einen, der dauert, glaube ich, 160. Das ist, glaube ich, sogar Ran, oder? Nee, welcher war es? Ich weiß nicht. Es gibt noch einen, der ist auch sehr lang. Der dauert irgendwie 3 Stunden oder 2,5. Aber Seven Samurai ist halt auf jeden Fall sein längster, aber die meisten von ihm dauern eher so 90, 100 Minuten. Das klingt erschwinglicher. Also da werde ich mich auf jeden Fall jetzt auch demnächst mal ranmachen, mir die zu besorgen, weil jetzt bin ich angefixt auf jeden Fall.
Perfekt. Mehr Geld ausgeben.
Mehr Geld ausgeben. Ey, für solche Filme dann auf jeden Fall gerne. Also das ist ja auch was, da muss man sich auch dann nicht, also da braucht man sich nicht grämen für die 20 Euro oder was, die so ein Film dann kostet, weil dafür hat man auch dann wirklich so ein Brett im Schrank.
Wow. Und auf dem stehen die Filme.
Auf der Kurosawa-Box finden bestimmt Filme für, kannst du bestimmt 15 MRAs stellen, ja.
ja gut, aber freut mich, dass es dir dann auch so gut gefallen hat. Also ich bin bei Kurosawa auch ähnlich wie du, ich kenne nur 7 Samurai, aber das war damals, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, darüber zu schreiben. Aber als ich dann gefragt wurde, willst du das machen, war so, ja, bitte. Ich glaube, das war zum Remake von dem Western.
Glorreichen 7.
Magnificent 7.
Magnificent 7.
Ich habe lang gearbeitet heute.
Alles gut, alles gut. Das Remake habe ich gar nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe den Western auch nicht gesehen, weil Western. Hey. Möchtest du denn mir den Film für die nächste Woche geben? Weil beim letzten Mal habe ich angefangen.
Sehr gerne doch. Lass uns weitermachen. Mal schauen, was uns das nächste Mal erwartet. Du bekommst einen Film von mir, der aus dem gleichen Jahr ist wie Spring Breakers. Und wir machen es mal französisch.
Yeah.
Du guckst Folgendes.
Ah, interessant. The Tall Man mit Jessica Biel von dem Regisseur von Martyrs, ne?
Pascal Lugier, genau.
Ja. Basierend auf dem Slenderman, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, da streiten sich ein bisschen, da streiten sich die Geister. Kann man als Alliteration so sehen, ist basiert aber eher tatsächlich auf einem wahren True Crime Fall.
Okay.
Aber da kannst du dich ja dann nochmal schlau machen bis zum nächsten Mal. Ja, ein Film auch, der sehr polarisiert. Es gibt Menschen, die finden ihn furchtbar. Es gibt Menschen, die finden ihn großartig. Und alles entscheidet sich dabei quasi an einem Twist. Das kann ich schon mal verraten. Ich bin sehr gespannt, zu welcher Fraktion du gehören wirst.
Jessica Biel ist der große Mann.
Das wäre lustig. Aber nein, kann ich schon mal sagen. aber bin ich sehr gespannt, ob welcher Fraktion du gehören willst. Das ist meiner Meinung nach nämlich auch kein Film. Das ist kein Dreierfilm bei Letterboxd, weißt du? Das ist kein es war solide. Also entweder
eins oder
das 4. Geht meistens in die Richtung, genau, entweder yo oder nein. Ist fast wie bei Spring Breakers. Da gibt es auch wenig Mittelmaß. Die meisten sagen da auch eben hopp oder hot oder tot.
Gut, bin ich gespannt. Endlich mal wieder Horror. Oder Mystery.
Ja,
oder
eher Thriller. Also es ist nicht wirklich Horror, es ist nicht wirklich eher so Mystery-Thriller vielleicht, ja.
Der Film, den ich mir für dich ausgesucht habe, ist eine Premiere hier im Schaubefehl. Und ich habe den hier zu Hause auf Blu-ray, hatte ihn damals gesehen und es wird mal wieder Zeit. Beziehungsweise habe ich schon das meiste vergessen. Und deswegen
Premiere ich, in Bezug auf was? Jetzt bin ich gespannt. Also Musical kann es schon mal nicht sein, hatten wir?
Nein, du guckst das hier.
Was ist das?
Es ist eine Dokumentation.
Hatten wir doch keine Doku?
Nee.
Kulinarisches Kino.
Ja.
Noma, ein Blick hinter die Kulissen des besten Restaurants der Welt. Und auf dem Plakat ist ein Besteck abgebildet, ein Messer und ein Löffel auf dem
ein Messer?
Eine sei ruhig, ist spät. eine Gabel, ein Löffel, auf der Gabel sitzt eine Ameise.
Ja, das Noma ist in der Kulinarik eins der bekanntesten, wenn nicht sogar das bekannteste Restaurant der Welt und es ist in Kopenhagen.
Okay.
Und was es damit zu tun hat,
da war jemand gucken und die haben gesehen, dass in der Küche bei denen Ameisen leben.
Nein, nicht ganz. Guck dir den Film an, guck dir die Dokumentation an und dann wirst du schon mitbekommen, was da so Phase ist.
Ist der nicht bei Letterboxd?
Doch. Heißt Noma, My Perfect Storm ist irgendwie der englische Beititel. Achso. Irgendwie sowas.
Weil unter Noma habe ich nicht gefunden, ich dachte gerade schon. Ja. Ich gucke nichts, weil ich nicht bei Letterboxd loggen kann.
Ich hab vorhin nämlich auch sehr, sehr lange gesucht, bis ich den gefunden habe. Weil alles, was du bei Noma eingibst, dann kommt irgendwas mit Nomad oder Nomadland halt.
Ja, Nomadland kommt als erstes, genau. Ah ja, doch, ich habe ihn ja. Du bist der Einzige aus meiner Timeline, den ich gesehen habe.
Ja. Ist halt Foodie-Dokumentation. Es ist schon sehr speziell, aber ich wollte den mal wieder gucken und ist einfach vielleicht einfach mal ein Thema, was man einfach mal aufmachen könnte und auch, dass wir so ein bisschen über Dokumentation reden, weil es ja auch ein Filmgenre ist.
Ja, natürlich, alles gut. Habe ich gar nichts gegen. A Creative Journey into the Unique Mind of René Redzepi, Chef and Co-Owner of Noma, voted Best Restaurant in the World 4 times.
Ja.
Mit Klaus Meyer. So, so.
Das wird spannend.
Wer hat das gedreht? Kenne ich nicht. Würde sein können, dass er irgendwelche Dokumentation gemacht hat, die ich kenne. Nee. Okay, ja. Was irgendwas übers Essen? Bin gespannt.
Subi.
Bin gespannt. Wo gibt's, weißt du, wo es den gibt?
Ist, glaube ich, nicht ganz so schwer zu besorgen wie Seven Samurai, aber auch nicht so wirklich zu streamen, wenn ich mich recht entsinne, sondern halt Prime oder so.
Du machst es mir wirklich. Er ist bei Magenta im Entertain-Paket, habe ich nicht. Es gibt ihn für. Ja, okay, gibt's bei Amazon oder Apple. Ja, okay.
Subi.
Easy. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Wir bedanken uns wie immer brav bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet wieder Vergnügen an unseren heutigen Filmen. Wir hoffen, ihr guckt fleißig mit. Ne? Immer schön mal Hausaufgaben quasi machen und mitgucken. Und ansonsten kommt gerne auf unseren Discord-Server, wie auch schon in der letzten Folge angesprochen. In unseren Shownotes findet ihr den Link. Da könnt ihr ein bisschen mit uns schnacken und mit vielen anderen tollen Menschen. Das würde uns freuen, wenn ihr da vorbeiguckt. Natürlich uns auf Social Media folgen für Updates und so weiter. Und ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder.
Bis denn.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.